Deutschlandfunk. Der Tag.
Die Bundesregierung will ja harte Einschränkungen, damit die aktuellen Corona-Infektionen nicht noch mehr werden. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel schaltet sich dazu heute zusammen mit den MinisterpräsidentInnen der Länder. Und solche Termine, das zeigt einfach die Erfahrung, die können wirklich dauern. Deswegen mussten wir hier heute ein bisschen umdisponieren. Also eigentlich hatte ich gedacht, wir gucken uns an, was für diesen Lockdown-Light oder Wellenbrecher, egal wie man das jetzt nennt, was da beschlossen worden ist. Aber weil eben nicht abzusehen ist, wann es da konkrete Ergebnisse gibt und weil meine beiden Kolleginnen, Ann-Kathrin Büsker und Katharina Peetz, das auch schon mal gemacht haben, so spitz auf knapp, ja, wir auch hier mit einem Redaktionsschluss. Und am Ende stresst das alles nur und vielleicht bringt das auch nicht den Erkenntnisgewinn, den wir hier ja gerne geben möchten. Von daher gucken wir heute lieber mal auf die Einzelperspektive zusammen mit einem Konzertveranstalter aus Köln. Weiteres Thema bei uns ist der Generalstreik, zu dem heute aufgerufen wurde in Polen. Es geht immer noch um das verschärfte Abtreibungsgesetz. Wir gucken drauf mit unserem Korrespondenten in Warschau. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Die Kitas und die Schulen sollen geöffnet bleiben, viele Unternehmen auch, aber Restaurants, Bars, Cafés, Theater, Kinos, Konzertstätten, die sollen geschlossen werden und die privaten Kontakte bitte auf ein Minimum beschränken. Das und einiges mehr plant die Bundesregierung zusammen mit den Ländern, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Wie gesagt, die aktuellen Details, die ergänzen sich immer noch im Laufe dieses späteren Nachmittags und des Abends. Aber das alles steht eben schon drin in der Beschlussvorlage, die vor der Corona-Konferenz mit den Ländern bekannt gegeben worden ist. Umgesetzt werden soll das nicht erst ab dem 4. November, so wie es in dieser Vorlage ist, sondern schon am 2. November, dann bis Ende des Monats. Wir wollen gucken, welche Auswirkungen das hat und wie das aufgenommen wird in der Veranstaltungs- und Konzertbranche. Heute gab es ja wieder eine Demo dazu von Alarmstufe Rot, dem Bündnis von den Veranstaltungsmenschen, die dort arbeiten. Und ich gucke jetzt mal zusammen mit Jan van Wegen drauf. Das ist der Vorsitzende der ClubCom Köln. Das ist ein Interessenverband der Kölner Clubs und Veranstalter. Er hat selbst einen Club, Jan van Wegen, veranstaltet Konzerte im Gebäude 9, weit über Köln hinaus bekannt. Herr van Wegen, harte Maßnahmen, um die Pandemie einzudämmen, zeitlich begrenzt. Als Sie davon gehört und gelesen haben heute, was haben Sie gedacht?
Also ich habe damit gerechnet, dass das jetzt so kommen würde, weil bei uns in der Veranstaltungs- und Live-Musikbranche hat sich das in den letzten Wochen auch schon angekündigt. Also grundsätzlich gilt für uns als Live-Musik-Spielstätten ja schon seit Mitte März, dass wir komplett runtergefahren sind. Also da war wirklich jetzt in den Corona-Schutzverordnungen immer drin, der Betrieb von Musikclubs ist nicht gestattet. Das galt für uns jetzt schon seit März. Deswegen hat sich jetzt im Großen und Ganzen für uns jetzt mit den neuen Ankündigungen jetzt nicht so viel verändert. Insofern aber doch, als dass doch einige Clubs unermüdlich immer noch versucht haben, im Rahmen der Corona-Schutzverordnung und der gegebenen Hygienestandards dann doch noch irgendwie weiter zu veranstalten. Was dann heißt, dass man bestuhlte Veranstaltungen gemacht hat mit besonderer Rückverfolgung der Gäste und damit halt noch ein bisschen Notprogramm in den letzten Monaten anbieten konnte. Und das fällt dann jetzt aber auch komplett weg.
Aber selbst das Notprogramm, das hat sich wahrscheinlich für die Clubbetreiber, Betreiberinnen dann nicht gerechnet, oder?
Nee, auf wirtschaftlicher Grundlage war das eigentlich schon lange für uns nicht mehr durchführbar. Das waren immer eher so singuläre, symbolische Veranstaltungen, wo man nochmal Künstlern die Möglichkeit geben wollte, vor ihrem Publikum aufzutreten und noch ein bisschen Kulturprogramm im Rahmen der Hygienestandards dann doch noch irgendwie anzubieten, auch noch dem Personal, was man hat, nochmal Aufträge erteilen zu können. Aber im Grunde genommen war das tatsächlich nicht wirtschaftlich tragbar, jetzt die ganzen letzten Monate schon.
Haben Sie den Eindruck, die Politik unterschätzt, wie wichtig Clubs, Bars, Restaurants oder Konzertstätten wie Ihre sind?
Ja, da werden jetzt ja dann viele Branchen jetzt so gemeinsam genannt. Also die ganze Gastronomie schlittert da jetzt ja nochmal ganz frisch, ganz neu rein, wie im Frühjahr schon mal. Also wie gerade schon gesagt, also wir als Live-Musikbranche sind jetzt schon seit über einem halben Jahr da auf unsere besonderen Bedürfnisse und auf unsere existenziellen Nöte am aufmerksam machen. Also da haben die Branchenverbände, die es gibt, die wirklich so die ganze Live-Musik abbilden in Deutschland, schon seit Monaten immer wieder darauf hingewiesen und um Gespräche mit den politischen Entscheidern zu drängen, dass man da jetzt ganz gezielt nachhelfen muss, weil also viele Clubs und die Gewerke, die drumherum alle in der Veranstaltungswirtschaft tätig sind, die ganzen Mitarbeiter, die stehen jetzt schon lange vor existenziellen Problemen und durch die Verschärfung der pandemischen Situation wird das jetzt noch mal krasser und noch mal deutlicher und schlägt auch schon für uns in der Perspektive schon in das nächste Jahr rein.
Also Sie sind eigentlich gedanklich schon weiter, weil Sie wissen, im kommenden Jahr wird das eigentlich auch nichts mit Ihnen und den Konzerten und den Veranstaltungen.
Ja, also der aktuelle Lockdown, der jetzt dann erstmal so auf den November begrenzt kommen wird, der trifft uns wirtschaftlich tatsächlich jetzt nicht so hart, weil wir da schon wussten, dass das Programm, was wir eigentlich jetzt im Oktober, November immer erfahren, also eigentlich müssten jetzt alle Musikclubs und alle Live-Hallen müssten jetzt eigentlich voll sein mit Tourneen. Das ist immer so die Saison, wo alle Künstler auf Tournee sind, wo die Clubs voll sind, wo die Hallen voll sind. Das war ja schon lange klar, dass das alles schon abgesagt werden muss. In dieser Hinsicht hat sich jetzt eigentlich aktuell jetzt für uns nicht viel geändert für den jetzigen Herbst. Aber da werden jetzt die Weichen gesetzt, auch schon für das nächste Jahr, dass so den Restoptimismus, den man noch hatte, ob man vielleicht dann doch im März, April, Mai schon wieder anfangen kann, Tourneen zu planen, stattfinden zu lassen, das zerbröselt jetzt dann tatsächlich. Weil eigentlich müsste jetzt schon die ganze Vorbereitung laufen, dass die Künstler sich Gedanken machen, ihre Crew buchen, ihre Tourneebusse buchen. Das macht natürlich jetzt kein Mensch, da glaubt keiner dran, dass er im Frühjahr das Live-Geschäft schon wieder hochgefahren sein kann. Bedeutet für uns, dass wir weiterhin auf öffentliche Drittmittel angewiesen sein werden, weil aus eigener wirtschaftlicher Kraft werden wir es nicht schaffen.
Werden Sie es nicht schaffen, ja, genau. Wie ist es denn zum Beispiel mit Ihrem Club? Also welche Unterstützung bekommen Sie als Gebäude 9? Wie hilft die Stadt? Haben Sie vielleicht einen netten Vermieter, der sagt, erstmal weniger Miete zahlen? Wie ist das?
Ja, von allem etwas. Also die Stadt hilft tatsächlich. Hier gab es 2 Förderrunden vom Amt für Wirtschaftsförderung von der Stadt Köln. Da wurde Geld bereitgestellt, wo sich alle Live-Musik-Spielstätten drauf bewerben können. Das kann natürlich jetzt nicht den ganzen Kostenapparat dann abdecken, aber das hilft auf jeden Fall schon mal weiter. Dann ist die Überbrückungshilfe vom Bundeswirtschaftsministerium natürlich gerade das Mittel der Wahl, wo wir alle drauf zugreifen müssen, kann aber auch nicht alle Kosten, die man im Betrieb hat, abdecken. Dann sind viele in die Grundsicherung gegangen, um die persönlichen Lebenshaltungskosten davon bestreiten zu können. Steht aber auch nicht allen offen, obwohl der Bund das auch ausdrücklich für Selbstständige, die von der Pandemie betroffen sind, geöffnet hat. Aber da gibt es dann auch immer wieder Einschränkungen bei Bedarfsgemeinschaften und ähnlichen Fällen. Da müsste eigentlich dann nachgebessert werden noch, also auch in Hinsicht darauf, dass halt eben noch länger Mittel in Anspruch genommen werden müssen. Eigentlich arbeiten wir in normalen Zeiten komplett privatwirtschaftlich, ohne Zuschüsse. Also wir erwirtschaften unser Einkommen über Ticketverkäufe und über das gastronomische Angebot. Und das können wir halt so schnell nicht mehr hochfahren, das ist ganz klar. Also da sind wir dann auf die öffentlichen Mittel angewiesen.
Wie ist denn eigentlich Ihre persönliche Situation? Also von was leben Sie denn jetzt?
Also von Gebäude 9 Einnahmen kann ich bis auf Weiteres nicht leben. Also wir haben wirklich seit März keinen einzigen Euro mehr eingenommen. Also ich selber persönlich bin in die Grundsicherung gegangen, im April schon, weil das vom Bund geöffnet wurde für Selbstständige, die von der Pandemie betroffen sind, die jetzt dann nicht in dieses übliche Hartz-IV-Verfahren reingehen müssen. Da sind die Bestimmungen, dann die Zugangskriterien nochmal gelockert worden, dass keine Vermögensprüfung stattfindet. Und da werden dann zumindest die persönlichen Grundkosten dann für mich dann schon mal gedeckt. Aber das gilt nicht für alle Betreiber von Live-Musik-Spielstätten, weil die dann als Inhaber von GmbHs nicht so leicht da reinkommen. Und da ist dann gerade auch wirklich eine Lücke, dass dann viele Betreiber von Clubs dann sich tagsüber drum kümmern, wie sie Hilfen für ihre Betriebe in Anspruch nehmen können und dann abends aber zu Hause sitzen und dann feststellen müssen, dass für sie persönlich eigentlich wirklich kein Euro dabei rumkommt, weil die Unternehmerlöhne nicht abgedeckt werden durch Fördermaßnahmen. Und da müsste auch dann wirklich nochmal nachgebessert, dass die ganzen Leute, die in der Branche tätig sind, nicht hängen gelassen werden.
Also das wäre was, was Ihnen jetzt einfach auch ganz konkret helfen würde. Es geht ja jetzt nicht nur um Sie. Also so ein Club, da hängen ja auch immer noch mehrere Menschen dran. Also Menschen, die bei Ihnen arbeiten, hinter der Theke, Security, Roadies. Was ist mit denen? Was würde denen im Moment helfen aus Ihrer Sicht?
Ja, das sind natürlich immer unterschiedliche Angestelltenverhältnisse. Also die Festangestellten hat man größtenteils in Kurzarbeit schicken müssen. Einige werden aber in den Betrieben weiterhin gebraucht, wo man dann nicht Kurzarbeit für in Anspruch nehmen kann. Die muss man dann irgendwie weiter bezahlen. Die Thekenkräfte, Garderobenkräfte, die arbeiten in der Regel auf Minijob-Basis. Die haben wir eigentlich dann schon im April eigentlich sämtlich alle erstmal entlassen müssen. Mhm. Also mit der Zusage, dass wir sie wieder einstellen, sobald der Betrieb weitergehen kann. Aber da gibt es gar keine Versorgungsmöglichkeiten, die man für die Minijobber in Anspruch nehmen kann. Und die haben wir dann leider eigentlich in der gesamten Branche leider erstmal entlassen müssen. Und dann gibt es den großen Bestand an Selbstständigen, also die Tontechniker, Lichttechniker, die arbeiten eigentlich in der Regel auf selbstständiger Basis und die müssen halt auch gerade für sich gucken, wo Versorgungsmöglichkeiten sind. Das ist in erster Linie sollte man schauen, dass man Arbeitslosengeld 2, also Grundsicherung, beantragt. Mhm. Und ansonsten muss da halt auch nochmal erkannt werden, dass auf die Bedürfnisse der Leute in der Branche nochmal passgenauer die Maßnahmen zugeschnitten werden.
Sie haben das vorhin schon mal angesprochen. Sie wissen ja eigentlich jetzt schon, dass Sie das Frühjahr zum Beispiel auch überhaupt nicht so planen können, wie Sie das normalerweise machen würden als Konzertveranstalter. Teilweise wissen Sie jetzt schon, dass Konzerte das zweite, das dritte Mal verschoben werden müssen. Was löst das eigentlich aus in Ihnen, habe ich mich gefragt, wenn Sie das machen müssen? Vorhin fiel irgendwann mal das Wort Optimismus. Stelle ich mir gerade sehr, sehr schwierig vor, optimistisch zu bleiben.
Ja, das ist auch tatsächlich schwer, das aufrechtzuerhalten, weil sich das jetzt schon so lange hinzieht und weil jetzt dann die Entwicklung der Pandemie im Herbst uns da wirklich in jeder Hinsicht nochmal zurückwirft. Also das ist schon eine Herausforderung, da optimistisch zu bleiben, obwohl, also ich glaube da nach wie vor dran, dass es eine Zukunft für Live-Musik geben wird. Das ist eine Frage der Zeit, bis man dahin wieder zurückkommen kann. Aber klar, also wenn wir jetzt dann mit den Agenturen und mit den Bands sprechen und teilweise dann Termine, die wir aus dem Frühjahr 2020 in den Herbst 2020 verlegt haben, dann wieder ins nächste Frühjahr und da dann auch schon einige Künstler dann sagen, weißt du was, wir sagen das jetzt erstmal komplett ab und warten, ist ja überhaupt wieder eine Planungsmöglichkeit haben. So macht das ja alles gar keinen Sinn, die Termine vor sich herzuschieben. Und da ist natürlich ein gewisser Teil Resignation auch dabei, dass man da jetzt im Moment einfach gar nicht sagen kann, wie das weitergeht.
Wie oft sind Sie denn eigentlich noch im Gebäude 9? Also können, müssen Sie da irgendwas machen? Ich habe mal gehört von Hoteliers oder von Menschen, die irgendwie auch so Unterkünfte betreiben, als die mal geschlossen sein mussten. Die müssen ab und zu mal dahin, um die Klospülung zu betätigen, die Wasserhähne aufzudrehen, damit das da quasi so im Laufen bleibt. Ist das bei Ihnen auch so?
Ja, also das ist bei uns auch so, wobei wir tatsächlich auch die Zeit nutzen, dass wir noch ein bisschen am Club optimieren und gerade in einer Umbauphase sind, Backstage-Räume da neu bauen. Also das schon auch in Hinsicht auf die Zukunft, dass es ja irgendwann weitergehen wird. Unsere Mitarbeiter haben Ideen, wie sie da ihre Freizeit auch einbringen können, wo man halt dann denkt, da kann man vielleicht nochmal neu streichen, da kann man nochmal Wartungsarbeiten machen. Und ich selber fahre regelmäßig dann hin, um dann auch so die Restbestände an Getränken, die wir da noch haben, wo dann die Bierkästen, die da seit dem Frühjahr stehen, so langsam ablaufen vom MHD-Datum und holen mir dann was nach Hause und trinkt das dann, bevor es endgültig K.O. gegangen ist.
Ja. Was ist denn Ihre Einschätzung insgesamt? Ist die Veranstaltungsbranche zu leise gewesen in den letzten Monaten? Hätte sie lauter sein müssen, um ganz klar zu machen, wir sind so viele. Ich glaube, es sind 1,5 Millionen Menschen, die in dieser kompletten Branche arbeiten, wenn man das mal zusammenfasst. Hätten sie lauter sein müssen, damit die Politik begreift, da passiert etwas und Kultur, das haben die Ärzte ja jetzt im Interview in den Tagesthemen gesagt, das ist etwas, das wird so als selbstverständlich hingenommen, ist es aber gar nicht, wenn man dann eben sieht, was jetzt in so einer Corona-Pandemie mit der Kultur passiert.
Also ich glaube, dass die Branchenverbände, die uns vertreten, schon in den letzten Monaten da schon wirklich sehr deutlich und sehr nachhaltig immer wieder darauf hingewiesen haben, wie die Situation ist. Und es finden auch Gespräche ja statt mit den politischen Gremien. Heute gibt es in Berlin die Demo Alarmstufe Rot.
Genau. Mhm.
Da hatten wir auch im Sommer schon mit Alarmstufe Rot einen Aktionstag gemacht, wo alle Clubs in Deutschland rot angestrahlt wurden, so als symbolische Geste und Maßnahme, was dann auch wirklich sichtbar ist, dass wir halt wirklich gerade auf der roten Liste stehen. Und da muss man wirklich sagen, die Branche hat insgesamt wirklich sehr gut zusammengehalten in den letzten Monaten und sich immer wieder zusammengesetzt und formuliert, wo drückt gerade der Schuh. Das passiert auf den lokalen Ebenen. Also wir als Club kommen in Köln mit den ganzen Betreiberinnen und Betreibern. Wir sind permanent im Austausch. Da wird auch sehr viel solidarisch untereinander geholfen. Da hat man Aktivitäten gebündelt, Stream-Veranstaltungen auf einer eigenen Plattform dann für Köln gebündelt, um sich miteinander abzusprechen. Also wir waren die ganze Zeit eigentlich immer erkennbar. Also wir sind jetzt nicht irgendwie komplett in stille Resignation verfallen. Also wir arbeiten da auf vielen Ebenen, auf kommunaler Ebene, auf Landesebene wird immer wieder darauf hingewiesen, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, optimiert werden müssen. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendwie ignoriert werden würde. Das wird schon erkannt.
Herr van Wegen, ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch und wünsche weiterhin etwas Optimismus für die kommenden Monate. Danke Ihnen fürs Gespräch in der Tag.
Vielen Dank auch.
Gestern Tumulte im polnischen Parlament. Der Vorsitzende der PiS-Partei, der Regierungspartei, Jarosław Kaczyński, wird umringt von den PolitikerInnen aus der Opposition. Es geht um das umstrittene Abtreibungsgesetz in Polen. Innerhalb der EU war das sowieso schon das Strengste. Jetzt mit der neuen Verschärfung wird es für Frauen faktisch unmöglich abzutreiben. Auch bei schweren Fehlbildungen des Fötus soll das nicht erlaubt sein. Deswegen gibt es seit Tagen Proteste in ganz Polen. Frauenrechtlerinnen befürchten, dass die Frauen eben damit gezwungen werden, illegal abzutreiben. Heute dann der Aufruf zum Generalstreik. Wir gucken genauer hin mit unserem Korrespondenten in Warschau, mit Florian Kellermann. Florian, heute ist aufgerufen worden zu diesem Generalstreik in ganz Polen von der Frauenorganisation Allpolnischer Frauenstreik. Wer hat sich denn bisher angeschlossen?
Das ist noch ein bisschen schwer zu sagen. Da gibt's keine Zahlen und es gibt im Moment auch noch keine Schätzungen. Man sieht halt nur, dass es im ganzen Land schon wieder große Demonstrationen gibt, überall. Und ist ja auch klar, die Leute, die da bei den Demonstrationen sind, die sind nicht gleichzeitig an ihrem Arbeitsplatz. Was man sicher sagen kann, an Universitäten gibt's Streiks. Die Studierenden haben sich vor den Unigebäuden versammelt und Versammlungen, das heißt Lehrveranstaltungen sind auch abgesagt worden. Und aus Lodz habe ich gehört, dass die Mitarbeiter der städtischen Verkehrsbetriebe streiken. Also da fahren zum Beispiel auch die Straßenbahnen nicht. Und ja, die Menschen müssen irgendwie anders vorwärts kommen. Wer an den Demonstrationen teilnimmt, geht natürlich schon auch ein Risiko ein, klar, denn zum einen ein Strafmandat von der Polizei, dass man eben in einer nicht vorher angemeldeten Demo teilnimmt. Und außerdem gibt's ein Gesundheitsrisiko, denn heute hat das Gesundheitsministerium 18.800 neue Corona-Fälle in Polen bekannt gegeben. Und das ist natürlich wahnsinnig viel für Polen. Das Land hat nur halb so viele Einwohner wie Deutschland und es wird auch weniger getestet. Das heißt, die Dunkelziffer ist noch mal höher als in Deutschland. Viele Corona-Fälle.
Also wenn wir Corona nicht hätten, wäre vielleicht auch die Teilnahme dann am Streik noch mal ein bisschen höher. Lass uns mal auf die Politik gucken. Wie geht die denn mit diesem Thema um? Generalstreik? Ich glaube, der Bürgermeister von Warschau, der unterstützt die Frauen. Ist das richtig?
Das ist richtig und nicht nur er, sondern ziemlich viele von den Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeistern der großen Städte, die haben sich demonstrativ hinter die Protestierenden gestellt und auch der Bürgermeister von Warschau, Rafał Trzaskowski, die sind natürlich auch Angehörige von Oppositionsparteien, diese Bürgermeister. Und ja, die Politik, heute tagt das Parlament wieder, es geht ein bisschen ruhiger zu als gestern, weil gestern war es schon wirklich heftig, also da gab es auch Tumulte im Parlament, die Abgeordneten der Opposition haben sich um den Jarosław Kaczynski herumgestellt, diesen Vorsitzenden der Regierungspartei PiS, weil sie ihn als den Hauptschuldigen ansehen für dieses Gerichtsurteil und der Parlamentspräsident hat dann die Garde gerufen, aufgerufen einzuschreiten. Das sind so uniformierte Herren. Die Uniformen sind ein bisschen historischer, aber sie sind natürlich schon dafür da, für Ordnung zu sorgen. Und die haben sich dann um Jarosław Kaczynski herum gruppiert und haben ihn quasi abgeschirmt. Also ja, das sind also, sieht man schon, die politische Szene wird durch das Ganze noch weiter gespalten und die politische Auseinandersetzung wird noch heftiger in Polen.
Jetzt hast du gesagt, also die Bürgermeisterin, die Bürgermeister in den Städten unterstützen oft die Frauen. Von der Regierungspartei, von der PiS, kann man das wahrscheinlich nicht erwarten. Wie positionieren die sich?
Ja, die waren zunächst mal so ein bisschen überrascht davon, welche Reaktionen dieses Gerichtsurteil auslöst. Da kam erst mal wenig. Und dann gab es erste Stimmen aus der PiS, dass man gesagt hat, man muss jetzt die Wogen doch ein bisschen glätten. Ja, das Urteil geht vielleicht schon ein bisschen zu weit. Man sollte doch jetzt zumindest das Gesetz dahingehend ändern, dass die Frauen, die also ein schwerbehindertes Kind im Leib tragen, beziehungsweise einen Fötus, der schwere Beschädigungen aufweist, dass die dann abtreiben dürfen, wenn es klar ist, dass das Kind schon mehr oder weniger tot zur Welt kommt oder eben sehr bald nach der Geburt sterben wird, dass zumindest die quasi nicht mehr gezwungen werden, als, ja, wie es die Gegner dieses Urteils sagen, also als lebendige Särge durch die Gegend zu laufen. Das ist aber dann schnell verstummt, also dass man so ein Gesetz jetzt verabschieden sollte, diese Diskussion ist schnell verstummt. Die Regierungspartei PiS ist dann umgeschwenkt auf einen sehr harten Kurs, den man auch gestern eben gesehen hat, als dann Jarosław Kaczynski, der PiS-Vorsitzende, vor die Kameras getreten ist und gesagt hat, das Urteil ist so, wie es ist, völlig in Ordnung. Und wer jetzt hier dagegen protestiert und vor allem wer so dagegen protestiert, der vertritt einen Nihilismus. Also der ist quasi, zerstört die ganzen polnischen ethischen Werte, die wir hier im Land haben.
Jetzt gibt es viele Proteste, hast du gerade auch schon gesagt. Ich würde gerne noch mal auf was zurückkommen, was der Parteichef der PiS, Kaczynski, gesagt hat. Der spricht jetzt davon, dass man die Kirchen schützen müsste. Was meint er genau damit? Werden die Kirchen gerade angegriffen in Polen?
Genau, das hat er gestern auch noch gesagt. Naja, worauf er Bezug nimmt, sind die Proteste, die sich auch gegen die katholische Kirche richten. Das heißt, am Wochenende kam es sehr häufig vor oder immer wieder vor, dass Protestierende in die Gottesdienste reingegangen sind, sich vor den Altar gestellt haben mit einem Transparent, also die Gottesdienste gestört haben. Es waren wohl über 20 solche Fälle, sagt das Innenministerium. Und es sind auch Kirchengebäude beschmiert worden, die Türen beschmiert worden. Das waren auch einige Dutzend Fälle. Und das meint Kaczynski mit einem Angriff, den es gäbe auf die Kirchen, den man abwehren müsste. Und da hat er tatsächlich gesagt, dafür ist nicht nur der Staat zuständig, sondern da sollen auch die Bürger ran, die PiS-Anhänger, die Katholiken, die sollen diese Angriffe auf die Kirche abwehren. Das heißt, ja, man muss das wohl so verstehen, dass er meint, die sollen tatsächlich zu den Kirchen kommen und bestimmten Leuten den Eintritt in diese Kirchen verwehren. Und einige aus der Jugendorganisation der PiS haben das auch so verstanden, sind heute tatsächlich auch vor die Kirchen gezogen. Ich finde es sehr, sehr problematisch. Zunächst mal deshalb, Kaczynski ist, wie gesagt, Vorsitzender dieser Regierungspartei PiS, aber er ist auch stellvertretender Ministerpräsident. Er soll die Sicherheitsorgane koordinieren und er sagt also, nicht die Polizei soll hier für Ordnung sorgen bei uns, sondern das können auch die Bürger selber machen. Also er ruft quasi die Bürger auf, gegeneinander auf der Straße zu kämpfen. Deswegen finde ich es sehr problematisch und außerdem auch noch, weil schon sehr, sehr rechte Organisationen genau das nämlich machen. Mhm. Sie haben schon in den vergangenen Tagen so eine Art Bürgerwehr aufgestellt, so rechtsradikale Organisationen, zum Beispiel das Nationalradikale Lager, so heißt's. Und im Grunde, wenn Kaczynski sowas sagt, dann stellt er sich ja in eine Reihe mit diesen Leuten. Also das ist wirklich etwas, was mich gestern auch ein bisschen schockiert hat, als ich das gehört habe.
Das klingt dann doch eher auch ein bisschen besorgniserregend, zumindest wenn du das so schilderst. Um das nochmal besser zu verstehen, Florian, müssen wir vielleicht auch nochmal gucken, wie sich dieses Thema Abtreibung in den letzten Jahren in Polen entwickelt hat. Wie war das?
Ja, also wir haben einen sogenannten Kompromiss, der stammt noch aus den 90er Jahren. Und der verbietet grundsätzlich Abtreibung, es gibt eben nur bestimmte Ausnahmen. Es gab bisher drei Ausnahmen, das ist, wenn die Abtreibung Folge einer Vergewaltigung ist, wenn die Gesundheit schwer gefährdet ist der Frau oder sogar das Leben der Frau gefährdet ist und eben, wenn der Fötus schwere Schädigungen aufweist. Diese drei Fälle gab's. Und es gibt seit vielen Jahren die Diskussion aus konservativen Kreisen, unterstützt von der katholischen Kirche, man müsse das doch verschärfen. Es gab Unterschriftensammlungen, die auch auf sehr großes Echo gestoßen sind, wo also konservative Polinnen und Polen unterschrieben haben, zu Hunderttausenden, dass Abtreibung sogar ganz verboten wird. Und die PiS hat diese Gesetze, die dann ins Parlament kamen von diesen Bürgerinitiativen, ja, wohlwollend zunächst mal begleitet, aber dann doch in den sogenannten Kühlschrank oder ins Gefrierfach sogar gelegt. Das heißt, sie hat es dann nicht weiter betrieben, weil sie eben wusste, die Mehrheit der Polen will keine Verschärfung des Abtreibungsrechts. Und es gab dann ja auch vor einigen Jahren große Demonstrationen, als so ein Gesetz ins Parlament kam. Da waren auch zigtausende auf der Straße und die PiS ist dann quasi eingeknickt und hat das Ganze ad acta gelegt. Im vergangenen Jahr haben dann PiS-Abgeordnete, vor allem PiS-Abgeordnete, das Verfassungsgericht angerufen und dort also nachgefragt, ist denn das so okay, das Abtreibungsrecht, vor allem diese Klausel eben mit den Föten, wenn die geschädigt sind, dass man da abtreiben darf, um quasi auf diesem Weg das Gesetz möglicherweise, beziehungsweise das Abtreibungsrecht zu ändern.
Und dass das Verfassungsgericht da mitgeht, das ist ja doch vor allem auch möglich durch diese umstrittene Justizreform in Polen, oder nicht?
Ja, es ist so, die PiS hat sofort nach der Regierungsübernahme hat sie sich daran gemacht, sich dieses Verfassungsgericht unterzuordnen. Das war sozusagen eine Art Vorspiel zu der Justizreform. Da hat sie jetzt, sagen wir mal, an den Regeln, gesetzlichen Regelungen wenig geändert, aber sie hat es eben mit Tricks, auch mit sehr zweifelhaften Tricks geschafft, sehr schnell neue Richter in dieses Gericht zu wählen, sodass also die von der PiS gewählten Richter dort die Mehrheit bekommen haben. Jetzt ist die Mehrheit im Moment schon ja sehr, sehr groß. Und einige dieser neuen Richter, die PiS da reingewählt hat, die waren also vorher sogar Abgeordnete der PiS. Das heißt, man kann jetzt davon ausgehen, die werden in der Regel so entscheiden, wie es die PiS möchte. Auch die Gerichtspräsidentin gilt als PiS-Parteigängerin. Sie ist eine gute Bekannte von Jarosław Kaczynski. Das räumt er auch selber ein. Und das war sozusagen das Vorspiel zur Justizreform. Bei der ging es dann hauptsächlich um die ordentlichen Gerichte, also vor allem um den obersten Gerichtshof und darum, wie die Richter für die ordentlichen Gerichte ernannt werden.
Florian, was ich gerne noch mal besser verstehen würde, ist, warum ist der polnischen Regierung dieses Thema oder dieses verschärfte Abtreibungsrecht, warum ist denen das so wichtig? Was treibt die an?
Ich denke, die meisten in der PiS, für die ist das tatsächlich ein Anliegen, die glauben wirklich, dass sowas nicht sein darf, dass es nicht erlaubt sein darf, dass man abtreibt, dass das eben Kinder sind, die da schon im Mutterleib leben und die darf man nicht töten. Und es ist ja auch der Standpunkt der katholischen Kirche und die PiS ist der katholischen Kirche nahestehend. Viele Bischöfe unterstützen sie bei Wahlen wiederholt. Insofern ist es einerseits Überzeugung, andererseits zahlt man in gewisser Weise auch der katholischen Kirche ja die Schuld zurück, die man eben hat, weil man die politische Unterstützung über Jahre bekommen hat.
Was heißt das denn jetzt eigentlich für die Frauen in Polen? Also wird das bedeuten, so wie Frauenrechtlerinnen das ja auch schon vermuten, dass es eben mehr illegale Abtreibungen geben wird, vor allen Dingen bei Frauen, die vielleicht finanziell auch nicht so gut gestellt sind?
Ja, das wird wohl so kommen. Wobei man auch sagen muss, dass das, was jetzt passiert, doch eher eine symbolische Dimension hat, denn diese Abtreibungen, die legal vorgenommen worden sind, waren gar nicht so viele in Polen in den vergangenen Jahren. Im vergangenen Jahr waren es ungefähr 1.100 und die meisten Abtreibungen, geht man davon aus, sind ohnehin schon illegal passiert oder im Ausland passiert. Und da geht man von Schätzungen aus von über 100.000 Frauen, die das gemacht haben, die eben ein Abtreibungsrecht wollen, so wie es zum Beispiel in Deutschland ist, dass man eben abtreiben kann bis zur 12. Schwangerschaftswoche, ohne dass eine von diesen Indikationen vorliegt, die hier in Polen im Gesetz stehen.
Florian, danke dir fürs Gespräch hier in der Tag. Das war der Tag für heute, den 28. Oktober. Wie immer freuen wir uns über Feedback, Kritik, Rückmeldung, so heißt das Wort richtig, an der tag@deutschlandfunk.de. Viel Vergnügen mit dem Rest der Woche und der Tag. Wir hören uns ganz bestimmt sehr bald wieder. Sonja Meschkat, mein Name. Danke fürs dabei gewesen sein.